Lead Long and Prosper, euer Spellcast für Freude an Führung. Erfahrungen, Tipps und wertvolle Hacks für alle, die mit viel Freude führen wollen.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Lead Long and Prosper. Da sind wir wieder, wir drei. Und wir haben heute folgende Rollen uns überlegt. Lieber Achim, wir beide führen das Gespräch zusammen. Grüß dich.
Hallo zusammen.
Und lieber Hans-Joachim, du nimmst die Rolle des Spellcasters, um ganz am Ende die Tipps und Hacks zusammenzufassen. Hallo Hans-Joachim.
Hallo und gerne nehme ich die Rolle an.
Heute dürfen wir eine ganz besondere Persönlichkeit in unserem Podcast begrüßen, die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Ulrike Scherf. Liebe Frau Scherf, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Lasst mich Frau Scherf kurz vorstellen, und da ergeben sich wahrscheinlich schon in der Vorstellung eine ganze Menge Fragen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ulrike Scherf ist seit vielen Jahren eine prägende Stimme innerhalb der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Nassau ist nicht die Stadt auf den Bahamas, sondern tatsächlich hat was mit der Evangelischen Kirche in Hessen zu tun. Sie ist nicht nur Theologin, sondern auch engagierte Brückenbauerin zwischen Kirche und Gesellschaft. In ihrer Rolle als stellvertretende Kirchenpräsidentin bringt sie fundiertes theologisches Wissen mit, langjährige Leitungserfahrung, eine ganze Menge Beirats- und Aufsichtsratserfahrung, eine klare Haltung zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen mit. Sie ist bekannt für ihre klare Sprache, ihr offenes Ohr, ihren Einsatz für Gerechtigkeit, Vielfalt und gelebten Glauben im Alltag. Das wird spannend heute, denn wir wollen eintauchen, natürlich wie immer, in die Frage, was treibt Menschen an, was treibt Ulrike Scherf an, welche Rolle kann Kirche heute spielen in unserem Alltag, wie lässt sich das auf Leadership übertragen, und für mich ganz besonders spannend die Frage, könnte der Glaube in diesen herausfordernden Zeiten vielleicht auch eine Kraftquelle für gestresste Manager sein? Also, wie ihr seht, eine ganze Menge Fragen. Und ich würde tatsächlich gerne einsteigen mit der Rolle. Liebe Frau Scherf, erklären Sie uns doch allen bitte mal, was ist das eigentlich, eine stellvertretende Kirchenpräsidentin hier in Hessen und Nassau?
Jawohl, sehr gerne. Ja, der Name Kirchenpräsidentin oder stellvertretende Kirchenpräsidentin erklärt sich für viele nicht von selbst. Das ist spezifisch auch in unserer Kirche. Es gibt nur wenige andere Kirchen, die diesen Namen so haben. Das ist was Ähnliches, was in anderen Kirchen Bischof oder Bischöfin ist. Und meine Funktion ist eben die stellvertretende Bischöfin. Und dass das bei uns Kirchenpräsidentin heißt, hat auch gleich was mit der spezifischen Prägung unserer Kirche zu tun. Das geht nämlich zurück auf die Gründung unserer Kirche nach der Zeit des Nationalsozialismus. Da waren viele Väterführend, die damals in der bekennenden Kirche aktiv waren. Das ist der Teil der Kirche, der sich gegen den Nationalsozialismus gestellt hat und gegen die Absolutheitsansprüche dieser Ideologie. Und damals war ganz wichtig, dass Verantwortung und Macht geteilt ist, von mehreren gemeinsam getragen wird. Und mit dem Begriff des Bischofs haben viele verbunden, da ist einer, der Macht hat, und zwar alleine. Und deswegen hat man in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gesagt, nein, bei uns soll die Person, die die Kirche leitet, als geistliche Kirchenpräsidentin heißen und entsprechend auch stellvertretende Kirchenpräsidentin. Und dass das eine Stellvertretung bei uns gibt, ist auch was Spezielles. Das gibt es in den meisten Kirchen nur als eine Abwesenheitsvertretung, Urlaubsvertretung, bei uns sind das quasi zwei Ämter, die sich gemeinsam diese Leitungsverantwortung aufteilen, und dann sind wir gefragt, natürlich die Kirche mit anderen zusammenzuleiten, Stellung zu beziehen zu aktuellen Fragen und vieles mehr.
Spannend, ich glaube, da haben wir jetzt erstmal alle eine ganze Menge gelernt. Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, vielleicht gehen wir erstmal ein bisschen zurück. Unsere Fragen beschäftigen sich ja immer wieder mit der Lust an Führung und für mich auch die Frage an Sie. Wie sind Sie das geworden? Wie wird man Kirchenpräsidentin? Sie blicken auf eine recht lange berufliche Zeit schon zurück. Vielleicht wird es spannend sein zu hören, wie das alles so zustande gekommen ist.
Ja, gerne. Das ging bei mir los damals schon. Da war ich erst 5 Jahre im Amt als Pfarrerin, also noch sehr jung, bin ich damals angefragt worden, ob ich Lust habe, als Dekanin zu kandidieren. Also Dekanin, das ist quasi die Vorgesetzte von einem bestimmten Bereich von verschiedenen Kirchengemeinden und da die Rolle der Vorgesetzten für die Pfarrerin und Pfarrer wahrzunehmen. Und das war damals für mich sehr wichtig, dass ich da angesprochen wurde, weil ich das als eine, die noch nicht so sehr viel Berufserfahrung hatte, für mich jetzt gar nicht gesehen hätte. Aber es haben andere in mir gesehen, haben gesagt, Mensch, mach das, kandidier da. Da mich es schon immer gereizt hat, Dinge mitzugestalten, habe ich das für mich erstmal eine Weile überlegt, aber dann meinen Hut in den Ring geworfen, neben sehr erfahrenen Kollegen, die Aufgabe auch gerne übernommen hatte, und habe dann die Wahl damals gewonnen und bin auch mehrmals wiedergewählt worden. Bei uns sind ja alle Leitungsämter nur auf Zeit, und habe dann viele Erfahrungen sammeln können in der Leitung, sagen wir, sowohl in der Personalleitung, in der Personalführung, als auch in der Steuerung von Prozessen, die eben auf der regionalen Ebene wichtig waren. Und das habe ich dann 13 Jahre lang gemacht, und dann lief der nächste Schritt in mein jetziges Amt durchaus vergleichbar. Also als stellvertretende Kirchenpräsidentin bewirbt man sich erstmal nicht selbst, sondern es gibt die Möglichkeit, für alle Kirchenmitglieder geeignete Personen vorzuschlagen. Und da bin ich von verschiedensten Personen vorgeschlagen worden und deshalb mit dieser Frage befasst. Kann ich mir das vorstellen? Bin ich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen? Und wie Sie sich denken können, habe ich mich dann positiv entschieden und habe auch in dem Fall dann neben zwei Mitbewerberinnen dann die Wahl gewonnen. Bin jetzt auch in der zweiten Amtszeit, also auch wiedergewählt. Und da war natürlich entscheidend, dass ich Erfahrungen schon in der Leitung auf dem regionalen Gebiet machen konnte, um nun auch die Verantwortung in der Gesamtkirche wahrnehmen zu können.
Und wenn Sie sagen, andere haben in mir etwas gesehen, können Sie es beschreiben, was es für Eigenschaften sind, die andere für wichtig erachten in der Führungsarbeit im kirchlichen Umfeld, und wo Sie auch sagen, ja, das sind meine Stärken und da kann ich das wirklich gut auch verwenden?
Also ich glaube, das war eine Mischung, einmal als Pfarrerin und Seelsorgerin und Verkündigerin sozusagen Menschen erreichen zu können. Das, was man in jedem Pfarramt braucht, aber natürlich auch in einem Leitungsamt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich durchaus eine Stärke, Dinge auch strukturell sehen zu können, transparent zu agieren und auch Menschen, wo immer das möglich ist, auch mitzunehmen in Veränderungsprozessen, ein Stück aber auch hinzuhören, Respekt zu haben, sowohl im Umgang mit Hauptamtlichen als auch mit Ehrenamtlichen, die ja gerade in der Kirche mal anders als in anderen Organisationen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das waren, glaube ich, Punkte, die andere Menschen in mir gesehen haben.
Und wie lernt man denn Führung in der Kirche? Geben Sie uns doch mal so einen Blick hinter die Kulissen. Ist das reiner Zufall und Sie machen es Learning by Doing, oder gibt es da irgendwelche Seminare oder gibt es da einen Mentor, der Sie an die Hand nimmt? Wie funktioniert das in der Kirche?
Zu meinem Berufseinstieg war das Learning by Doing und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die das Amt in anderen Dekanaten hatten. Mittlerweile hat sich die Kirche da weiter professionalisiert. Das liegt auch daran, dass die Ämter, gerade das Dekaneamt, mit dem ich ja eingestiegen bin, mittlerweile ein definiertes Leitungsamt, auch hauptamtlich ist. Das war früher quasi nebenamtlich, neben dem Gemeindefahrdienst her. Und da gab es dann richtige Fortbildungsveranstaltungen, Coachings, die sowohl die Leitungs- und Steuerungsprozesse reflektiert haben, die eigene Persönlichkeit, Frage von Personalverantwortung, also all diese Facetten gab es in verschiedenen Modulen, ein komplettes Programm, um die mittlere Ebene da zu schulen, und das sind natürlich Kenntnisse, die mir jetzt in meiner jetzigen Arbeit auch sehr nützen und auf die ich aufbauen kann.
Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie sich dieses Amt auch teilen mit einer Kollegin, zwei Frauen in der Leitungsebene. Sind Sie beide unabhängig und können jetzt schalten und walten, wie Sie mögen, oder wie stark ist ein System um Sie herum präsent, was Sie letztlich auch noch mit berücksichtigen müssen?
Da sind natürlich die Bezüge von hoher Bedeutung in diesen Ämtern. Also zum einen natürlich erstmal in der direkten Zusammenarbeit mit der Kirchenpräsidentin. Wir haben ja quasi eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, da braucht es erstmal ein gutes Commitment miteinander, dass Menschen, die mit uns zu tun haben, auch erleben, dass es eine konsistente Leitung ist. Also selbst wenn wir unterschiedliche Aufgabenbereiche wahrnehmen, muss die Richtung, in der wir versuchen, Kirche weiterzuentwickeln, zu prägen, mit Menschen umzugehen, in die gleiche Richtung führen. Das andere ist, dass, und das hängt mit der Grundstruktur unserer Kirche zusammen, dass wir eine zutiefst, sagen wir, demokratisch verfasste Kirche sind und Entscheidungen in der Regel immer in Gremien stattfinden und dort getroffen werden. Natürlich kann man die eigene Stimme da einbringen, aber es geht nie um eine Einzelentscheidung und, sagen wir, so eine klassische Basta-Entscheidung, das funktioniert überhaupt gar nicht, sondern das ist immer eingebunden in die Kirchenleitung, letztlich in die Synode. Also wir haben viele Ebenen der Entscheidungen und in denen bewege ich mich. Da habe ich natürlich eine wichtige Rolle, aber da habe ich eine Rolle neben anderen und das muss immer in Abstimmung gemeinsam getragen sein.
Wir haben uns in den letzten Folgen oft gefragt, wie kann Führung oder wie muss Führung sein, um demokratisches Verständnis zu stützen? zu unterstützen und eine Wirksamkeit zu entfachen. Jetzt sind Sie ja offensichtlich mittendrin. Was ist Ihr Rat? Wie muss man sein? Wie muss man agieren, um möglichst in solchen demokratischen Strukturen auch wirksam zu sein?
Also ich glaube, ganz entscheidend ist erstmal der Respekt vor allen, die mitdenken und mittun. Und da mal vorauszusetzen, jeder und jede hat Wichtiges mit einzutragen in Entscheidungsprozesse. Ich muss natürlich dafür sorgen, also gerade wenn ich das Thema Haupt- und Ehrenamt reflektiere, dass natürlich Ehrenamtliche gut ausgestattet sein müssen. Sie müssen Informationen komplett zugänglich haben. Ja, sie müssen auch, wenn sie wollen, Fortbildung machen können, wie sie ihre Leitungsverantwortung gut wahrnehmen können. Also hier die Frage von Respekt den anderen gegenüber, die mittun. Es ist wichtig, transparent zu agieren. Und es ist wichtig, auch die Haltung des Hörens und Verstehens einzunehmen. Also zu verstehen, was bewegt die anderen. Und ich muss sagen, für mich, ich lerne immer wieder Neues, indem ich mich auf die Perspektiven anderer einlasse. Manchmal natürlich auch im Widerstand, aber manchmal auch im Denken, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Perspektive, eine tolle Idee, die bringt mich auch weiter und bringt uns gemeinsam weiter. Und in diesem Vertrauen, dass in diesen Prozessen immer am Ende doch auch was Neues und Gutes entstehen kann, das finde ich eine ganz wichtige Grundhaltung. Und das kann man auch vermitteln. Und das spüren auch Menschen und dann lebt auch demokratisches Miteinander.
Ich finde das schön, wie Sie es beschreiben und frage mich gerade, ob so etwas eigentlich auch sonntags in der Kirche ein Thema sein kann oder vielleicht sogar schon mal war. Also was von dem, was Sie jetzt schildern, ist christlich, evangelisch geprägt und was davon sind allübertragbare Führungswerte, die für jedermann, für jeden Manager, für jede Managerin relevant sind?
Also ich glaube, sicher unterscheidet jetzt uns als Kirche oder mich auch als Führungsperson in Kirche, dass natürlich für mich der Glaube eine ganz besondere Rolle spielt und das Grundverständnis des Lebens. Aber ich bin ganz sicher, dass viele Werte, die ich daraus ableite, für mich Werte sind, die jeder Person helfen, die in Führungsverantwortung steht. Also eben die Frage, ist das eigene Handeln, ist das transparent, behandle ich andere mit Respekt, gehe ich mit der Offenheit in Prozesse, höre ich hin, was andere mir mitzugeben haben, hole ich Resonanzen. Das sind, glaube ich, Grundwerte, die für jede Führungsverantwortung eine wichtige Rolle spielen.
Darf ich da nochmal nachhaken? Das ist ja spannend, weil wir haben das natürlich in der Unternehmenswelt auch häufig. Da reden wir von Unternehmenskultur oder Werte und Verhaltensnormen und Regeln, die man sich dann gerne auch selber gibt. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist so ein Gerüst zu haben, an dem man sich orientieren kann? Ist das ein Gerüst, auf dem man auch mehr aufbauen könnte in unserer heutigen Gesellschaft und auch in der Führungsgesellschaft von Unternehmen?
Da bin ich fest davon überzeugt, dass das so ist. Also ich kann jetzt auch nur erstmal von meiner alten Erfahrung sagen, also wir kommen ja auch, oder ich komme ja auch immer in Situationen, die unklar sind, die komplex sind, die es für mich auch erstmal schwierig machen, damit umzugehen. Und dann empfinde ich schon dieses Grundgerüst an Werten als etwas absolut Hilfreiches, was mir dann eben doch auch Orientierung gibt. Sowas ist wie ein Kompass, diese Situation erstmal anzunehmen und dann auch entsprechend zu agieren. Ich glaube, das ist eine übertragbare Haltung auch für andere Personen, die jetzt diesen Glauben so nicht teilen, aber eben doch auch Grundwerte haben. Und ich glaube, dass diese Grundwerte, die man als Person lebt und vertritt, auch anderen Menschen gegenüber auch eine Verlässlichkeit signalisieren und Vertrauen auch aufbauen. Und Vertrauen ist immer eine ganz gute Grundlage, um miteinander in Arbeitsprozessen voranzukommen.
Im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, dass in Ihrer Arbeit die große Transformation auch eine Rolle spielt. Das heißt, Ihre Organisation befindet sich offensichtlich in transformatorischen Fragestellungen. Wollen Sie uns da noch ein bisschen mehr Einblick geben? Welche sind das und wie gehen Sie als kirchliche Institution damit um? Ich glaube, die Unternehmen kennen Transformationen, die haben häufig mit der digitalen Transformation zu tun. Womit beschäftigen Sie sich und wie kriegen Sie es gut hin?
Ja, also wir haben natürlich eine Transformation auf ganz vielen Ebenen. Einmal natürlich, dass die gesellschaftliche Situation sich immer mehr Richtung Säkularisierung entwickelt, also der Bedeutungsverlust von Glaube und Kirche, das ist die Dimension, mit der wir inhaltlich umgehen müssen. Das hat aber natürlich auch ganz konkrete Auswirkungen im Blick auf Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen oder auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben eine Transformation hinzukriegen, indem wir mit weniger Ressourcen versuchen, unseren Auftrag wahrzunehmen und zugleich aber auch herausgerufen sind, das, was uns am Herzen liegt, weiter zu vermitteln und für Menschen da zu sein, einfach auf eine neue Weise zu tun, die Menschen mit ihren heutigen Fragestellungen erreicht. Und das ist insofern schon eine sehr große Herausforderung. Und wir versuchen vieles. Also wir probieren neue Formen, Menschen zu erreichen. Also ein Beispiel sind jetzt so zum Beispiel die Tauffeste, die man am See macht, also wo Menschen einfach nochmal andere Erfahrungen machen können oder spontane Segensaktionen, wo Menschen in welcher Lebenslage auch immer spontan sagen können, Mensch, jetzt tut mir ein Segen gut. Also das sind so einige inhaltliche Wegmarken, aber wir haben natürlich auch die großen strukturellen Herausforderungen. Wie baut man zurück, wenn es um die Reduktion von Gebäuden geht, von Stellen und so weiter? Da ist vieles mühsam, was uns auch wirklich wehtut und schmerzt, weil überall Menschen dahinter stehen, die Dinge mit Herzblut entwickelt haben. Und was in unserem Transformationsprozess und auch in meiner Rolle für mich eine hohe Bedeutung hat, wir haben zum Beispiel eine Lenkungsgruppe gebildet, die die Entscheidungen der Kirchenleitung dann der Synode vorbereitet. Und da haben wir jetzt großen Wert drauf gelegt, dass in dieser Lenkungsgruppe alle Ebenen unserer Kirche vertreten sind. Also eben nicht nur kirchenleitend oder nur aus synodaler Perspektive, sondern auch die mittlere Ebene und auch die Gemeinden oder Nachbarschaftsräume, wie wir sie nennen, vor Ort, dass die schon in der Entwicklung der Ideen mitbeteiligt sind, damit wir gleich auch abschätzen können, welche Konsequenzen hat dies oder jenes möglicherweise auf all diesen Ebenen. Haben wir alles im Blick? Und das finde ich eine ganz große Stärke. Und da ist mir auch immer wichtig, gut hinzuhören, um zu gucken, wie kann da ein guter Weg gestaltet werden. Wohl wissend, dass es immer holpern wird und es nie optimal gelingt, aber dieses in den Blick zu nehmen und immer wieder auch Resonanzen zu hören und die mit zu bedenken in der Entwicklung von Ideen, hat für mich einen sehr hohen Stellenwert.
Ich glaube, die Sehnsucht der Menschen, eine Quelle der Kraft zu finden, ist groß. Denn wenn ich in eine Buchhandlung gehe und mal schaue, die Bücher für Leadership, dann kommt eine ganz riesengroße esoterische Abteilung und von der christlichen oder Glaubensrichtung, machen wir es ruhig mal groß, sind es häufig nur ganz, ganz wenige und schmal gefüllte Regale. Das heißt, die Sehnsucht der Menschen ist, glaube ich, ist da und es wird spannend sein, wie können wir das auch wieder für die christliche Welt greifen? Wie schaffen Sie es denn? Also Quelle der Kraft war vorhin schon ein Thema. Ich kann mir vorstellen, das ist riesig anstrengend, was Sie machen mit all diesen vielen Ämtern und Verantwortungen, die Sie haben. Neben dem Glauben, das haben Sie vorhin schon gesagt, dass das natürlich eine große Kraftquelle ist, aber wie bewältigen Sie Ihren Alltag? Wie kriegen Sie das hin, da gesund und munter und gut gelaunt zu bleiben?
Ja, das hat viele Dimensionen. Man hat es auch nicht immer selbst in der Hand, aber was mir persönlich hilft, ist einfach, dass ich bestimmte Punkte habe, wo ich dann mir auch mal Auszeiten nehme und ich liebe Doppelkopfspielen oder solche Dinge. Das hilft einfach, um mal auf ganz andere Gedanken zu kommen. Ich liebe Reisen. Das sind Punkte, die für mich so Inseln sind, wo ich gut loslassen kann. Dann ist für mich natürlich hilfreich, aber auch meine Erfahrung zu reflektieren regelmäßig, damit ich sozusagen die Eindrücke nicht nur addiere, sondern immer nochmal auch drauf gucke, wo stehe ich gerade, also nochmal eine Metaebene einnehme und mein eigenes Handeln reflektieren kann. Das ist für mich eine große Hilfe. Und ich will schon nochmal sagen, ja, natürlich ist es der individuelle Glaube, aber mich stärkt auch sehr, dass in den Arbeitsbezügen, in denen ich drin bin, immer auch wieder Momente der Unterbrechung drin sind, die mir helfen. Also ein Beispiel, was für mich immer wieder sehr bewegend ist, wir haben in unserer Kirchenleitung, in der wir regelmäßig tagen, aber auch in unseren Synoden, da kommen ja zweimal im Jahr so ungefähr 120 Personen zusammen und diskutieren heftig über kontroverse Fragen. Und um 12 Uhr mittags fällt der Hammer. Es gibt das Friedensgebet, wo auch immer wir gerade diskutieren, und danach geht es weiter mit der Tagesordnung. Das ist erstmal fremd, aber das tut total gut. Also aus dem, was gerade so bedrängend scheint, einfach mal kurz auszusteigen, sich neu zu justieren, an die Welt zu denken, an das, was diese Welt wirklich braucht, den Blick zu weiten, und dann wieder in die Herausforderung des Alltags reinzugehen. Und das gibt mir eine ganz andere Perspektive und Weite. Und das sind, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, das bewirkt erstens, zweitens, drittens in der konkreten Diskussion danach, aber man geht wieder mit einer anderen Haltung da rein. Und ich glaube, das ist was, das füllen wir natürlich jetzt mal mit Gebet und der Bitte um den Frieden, aber da gibt es sicher auch andere Rituale, die einem helfen können, einfach so kurze Momente des Aussteigens zu haben, mitten am Tag, um dann wieder mit ein bisschen Abstand und einer neuen Perspektive wieder einzutauchen.
Wir hoffen ja, dass viele junge Menschen uns auch zuhören, um einen Weg zu finden, wie sie selbst ihr Leben gestalten können. Und Sie sagten es gerade so, immer wieder Zeit zur Reflexion zu bekommen. Haben Sie auch da noch, wie zu dieser kreativen Unterbrechung oder Pause, haben Sie auch da noch einen Tipp für Menschen? Wie macht man das? Also wie kommt man gut in eine regelmäßige Reflexion?
Also ich habe für mich zum Beispiel regelmäßig Supervisionen. Das habe ich, seit ich Leitungsverantwortung habe, regelmäßig, um diese Fixpunkte zu haben, auch mit jemand, der mir nochmal auch eine Rückmeldung geben kann, der mich da begleitet in dem Reflektieren. Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Und dann versuche ich das natürlich aber auch in meinen Arbeitszusammenhängen sonst, also etwa in den Gesprächen dann mit der Kirchenpräsidentin oder mit den Pröbsten in der Kirchenleitung, immer wieder Momente zu haben, wo wir gemeinsam innehalten und gucken, wo stehen wir gerade, was steht an. Also das individuell für mich zu machen, aber auch mit den Personen, mit denen ich in den Arbeitsbezügen bin, das hilft mir sehr.
Sie haben uns geschildert, dass Sie ja quasi in so einer Art Shared-Leadership-Rolle mit Ihrer Kollegin sind. Wir haben vor einigen Monaten auch uns darüber unterhalten, wie kann man das gut hinkriegen, wenn zwei sich eine Arbeit teilen. Was sind da für Sie die Erfolgsrezepte, wenn so zwei in Verantwortung sind?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, Punkte des Austauschs, also erstmal die Aufgaben klar abzusprechen, die Verantwortlichkeit und trotzdem auch regelmäßig im Kontakt und im Austausch zu sein und auch aus den jeweils anderen Bereichen was zu hören. Also diese Kombination halte ich für essentiell, damit das gut gelingen kann.
Ich will nochmal ganz zurück zum Anfang. Da haben Sie das Wort benutzt oder die Wörter benutzt, Verantwortung und Macht sind getrennt. Jetzt haben wir hier natürlich eine ganz besondere Situation bei Ihnen, aber was meinten Sie damit? Geht das überhaupt? Kann man Verantwortung und Macht trennen und wie sieht sowas in Ihrer Welt aus?
Also ich würde nicht sagen, es ist nicht getrennt, es ist geteilt und damit muss man immer wieder auch Rechenschaft ablegen. Also Sie sprechen tatsächlich mit dem Thema Macht an eins, was für uns als Kirche kein ganz einfaches ist, weil nach unserem Grundverständnis ist natürlich jeder Mensch mit der gleichen Würde ausgestattet und versuchen wir das auch in unseren Strukturen zu leben. Aber natürlich hat man, wenn man Leitungsverantwortung wahrnimmt, damit auch eine Macht. Und dann finde ich es wichtig, das immer auch offen zu legen und transparent zu machen und immer wieder auch zur Disposition zu stellen, also im Sinne von Rückmeldungen zu hören, damit sich eben Macht hier nicht selbstständigt. Was mir wichtig war, war zu sagen, dass eben Macht bei uns immer eingebunden ist in Gremien und immer auch kontrolliert werden. Insofern ist sie keine absolute, sondern immer eine relative, weil dieser gemeinsame Verantwortungskontext überall vorhanden ist.
Und wie funktioniert das, dass dann trotzdem es vorangeht? Also man könnte ja auch denken, wenn alle Händchen halten durch die Tür gehen, passt man nicht mehr durch. Man kommt dann nicht mehr vorne an. Also ist es langsam, aber doch am Ende wirkungsvoll? Wie kriegt man es dann hin, dass dann alle durchlaufen?
Das ist eine sehr gute Frage, Frau Schmidt-Roth. Also es ist sicherlich, und Sie nehmen ja damit auch, sagen wir, eine gewisse Schwäche des Systems wahr, nämlich, dass dadurch, dass die Entscheidungsprozesse wirklich oft auch mit vielen Gremien zu besprechen sind, braucht es einfach Zeit, weil es eben niemand gibt, der oben sagt, so machen wir das und dann wird das einfach nach unten durchgezogen. So kann es nicht funktionieren und so soll es auch nicht funktionieren, weil wir ein anderes Grundverständnis haben. Aber natürlich ist es nicht immer einfach und wir sind auch schon mal gescheitert bei dem Versuch, Dinge zu verändern, weil es im Grunde da nicht überzeugt hat. Aber trotzdem, ja, im Endeffekt haben wir viele Dinge sehr, sehr konsequent auch schon erreichen können. Gerade jetzt in unserem Transformationsprozess. Da ist es jetzt so, dass wir künftig vor Ort in Verkündigungsteams arbeiten. Da sind nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer zusammen, sondern da sind eingebunden die GemeindepädagogInnen, Menschen aus der Kirchenmusik, die überlegen gemeinsam, wie gestalten wir hier Gemeindeleben. Und wir haben die Nachbarschaftsräume, also Kirchengemeinden arbeiten nicht mehr isoliert, sondern mit den Nachbargemeinden zusammen. Das sind ganz grundlegende Veränderungen in unserer Kultur des Miteinanders, in den Strukturen. Und das sind alles Entwicklungen, die die Synode, also unser gesetzgebendes Organ, beschlossen hat. In der Einsicht, wir brauchen eine Veränderung. Finanziell ist das genauso mit den Gebäuden. Das ist mühsam, das tut weh, aber bisher hat es geklappt, dass sich alle auch eingelassen haben, weil letztlich baue ich auch drauf, jeder und jede erlebt das auch vor Ort, die Veränderung. Und wir, wenn wir wollen, dass unsere Kirche eine gute Zukunft hat, müssen wir jetzt Strukturen anpassen, damit es diese Zukunft gibt. Und das setzt sich dann am Ende auch durch.
Wird sowas gemessen? Also gibt es da auch KPIs, Anzahl neuer Mitglieder oder weniger Abgänge? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Wir beobachten natürlich die Mitgliederentwicklung, das sehen wir schon. Es unterscheidet sich sicherlich jetzt auch von anderen Organisationen, Institutionen, dass bestimmte Dinge auch nicht einfach so machbar sind. Und wir haben natürlich als Kirche auch mit großen gesellschaftlichen Trends zu tun, die wir aus unseren Kräften alleine auch nicht umkehren können. Also da müssen wir auch gucken, dass wir uns nicht überfordern. Also ich habe große Hoffnung, dass immer wieder neue Dinge entstehen und Menschen auch neu sagen, Mensch, toll, was Kirche hier macht, oder dass wir für Menschen hilfreich sein können. Und wir werden aber auch nicht umkehren können, dass Menschen sagen, das ist nicht meine Richtung hier und das ist nicht meine Heimat. Also wir brauchen da, glaube ich, ein gutes Maß an Gelassenheit auf der einen Seite und ein Brennen für das, wofür wir da sind, auf der anderen Seite.
Wir hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer brennen für alles rund um Fragen, Führung und Leadership. Und wer könnte jetzt besser zusammenfassen, ableiten als der Hans-Joachim, der uns in diesem spannenden Gespräch zugehört hat?
Ja, herzlichen Dank für die präzisen, stillen, wortgenauen Beschreibungen. Ich habe weniger aufgeschrieben als sonst. Vielleicht habe ich mehr zugehört oder es ist einfach anders verdichtet. Ich fange mal an, was hängen geblieben ist, ist dieses 12-Uhr-Gebet als Zäsur in Gesprächen, in Diskussionen. Erinnert mich daran, dass wir früher, als wir anfingen, ein Stundenglas auf dem Tisch hatten und wenn dann das leer war, wurde es umgedreht. Und selbst diese kleine Zäsur, dieses kleine Unterbrechen bringt ein Delta an Erkenntnis, weil was hat der erste Teil mit dem zweiten Teil zu tun? Also das hat mich erinnert an etwas, was an vielen Stellen auftaucht. Dann habe ich Verlässlichkeit und Vertrauen aufgeschrieben, weil ich letztens ein Vorstandsauto sah mit VV drauf, also Frankfurt VV und dann die Nummer. Und dann dachte ich, VV könnte man nicht nur als Vorstandsvorsitzender, sondern auch Verlässlichkeit und Vertrauen lesen. Also das sind so kleine Dinge, die mir aufgefallen sind. Ganz, ganz schön die Beschreibung, Eindrücke nicht aufeinander stapeln, sondern integrieren. Ja, also sozusagen gucken, was verbindet sich da? Und das geht durch Reflexion, ob man das Coaching, Supervision nennt oder ein Gespräch, ist ja, wenn man so will, dahingestellt. Ihr seid ja an sich nie allein. Ihr habt ein Problem und dann ist noch ein Drittes da. Wir nennen es Gott, Allah oder was auch immer. Ja? Wir könnten sagen Sinn, ein Sinnversprechen. Und wie beim Fußball. Man kann manchmal einen Doppelpass spielen und muss nicht den Gegenspieler umspielen, sondern einfach sozusagen was anderes hören. Es gab eine kurze Sentenz, die fand ich ganz interessant, auch für Organisationszukunft in der Wirtschaft. Sie haben beschrieben, wir haben Profis, die glauben, also die Pfarrer, und wir haben Laien, die glauben. Also sie tun beides gleich, der eine wird bezahlt, der andere nicht. Und wie balanciert man das, wenn für den einen der Sinnanspruch der Treiber ist und für anderen vielleicht Sinn plus Geld? Wir erleben in einem Unternehmen immer mehr Leute, die sagen, ich will sinnvoll arbeiten. Geld verdienen ist schön, aber ich will sinnvoll arbeiten. Also das ist vielleicht ein ganz interessantes Feld, wo Kirche sozusagen auch in die Organisationsgesellschaft leben, wirken kann. Im Prinzip auch gehört und gesagt, Mensch bleiben, transparent, Strukturen denken, Prozesse auch, also Struktur und Prozesse, Respekt und Hinhören, schwere Aufgabe, Respekt und Hinhören, jeden Tag und immer wieder. Und es ist ja schon vieles gesagt, noch nicht von jedem. Aber es hat mir Spaß gemacht und vielleicht euch Zuhörern auch nochmal den Blick auf etwas anderes. Bindungskraft ist, glaube ich, das Kernthema. Wie kann man Bindungskraft erzeugen in der granulierten Welt, also wo alles fein zergliedert wird, in Pulverstaub sozusagen geblasen. Herzlichen Dank.
Danke dir, Hans-Joachim. Und wie so immer hat Ulrike Schärf das letzte Wort in unserer Podcast-Folge. An Sie, liebe Frau Schärf.
Ja, vielen Dank. Also mein letztes Wort wäre, wenn es darum geht, auch an junge Menschen zu denken, die vielleicht vor der Frage stehen, Verantwortung zu übernehmen. Nach meiner Erfahrung kann ich nur sagen, vertraut darauf, wenn Menschen euch etwas zutrauen. Und traut euch dann, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist eine gute Perspektive.
Das war der Spellcast. Lead Long and Prosper. Mit Sabine Schmidt-Roth, Achim Blöckebaum und Hans-Joachim Spreng. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.